Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Geil Montag, eurem Podcast für Social Business Themen. Hier geht es um Impact statt Exit und wir laden Woche für Woche tolle Gäste ein. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Paul Berg. Paul Berg ist multipler Gründer, sozialer Unternehmer, Tausendsasser und auch sonst eine sehr gute Partie. Und ich möchte heute mit ihm über sein neuestes Projekt sprechen, das eigentlich gar nicht streng genommen neu ist, sondern 10 Jahre alt. Aber Paul holt es jetzt aus der Versenkung, hätte ich fast gesagt, so ein bisschen und versucht es mit seinem Team auf ein neues Level zu bringen. Die Rede ist vom Enorm-Magazin. Mhm. Ich bin auch Abonnent der ersten Stunde, mittlerweile leider nicht mehr Abonnent, jetzt durch das Crowdfunding wieder Abonnent, also eine wechselvolle Geschichte in jeder Hinsicht. Paul, und ich freue mich ganz besonders, dich heute hier zu Gast zu haben.
Boah, starke Anmoderation, Lasse, dankeschön. Ja, für alle, die es bis jetzt noch nicht gecheckt haben, das ist der Typ, der die ganze Zeit ansonsten hier auch im Podcast neben dir, Lasse, immer rumlabert. Paul, das bin ich, normalerweise ja eher für Geil Montag und Good Jobs bekannt. Aber in der Tat hat das auch was mit multiplen Bewusstseinsstörungen zu tun, hier zumindest was das Sozialunternehmerinnentum angeht, weil wir ja sowas wie so eine kleine Good Family haben, also so eine Firmenfamilie, so eine Organisationsfamilie. Neben Good Jobs gibt es nämlich auch noch Goodbye, da hatten wir ja auch schon mal den Simon Böhnlein hier im Podcast. Es gibt Good News und es gibt eben auch das Enorm-Magazin. Und ja, das ist ganz bezeichnend, du hast das Enorm-Magazin eigentlich von Anfang an abonniert. Es ist auch schon tatsächlich 10 Jahre alt, also wir haben vor ein paar Monaten das 10-jährige Jubiläum vom Enorm-Magazin gefeiert. Und ja, nach ein paar turbulenten Jahren, die es dann durchaus gab, haben wir uns hier in der Familie gesagt, ey, nach 10 Jahren ist eigentlich mal wieder Zeit für einen Neustart. Die Zeit hat sich ja auch ein bisschen gewandelt. Vielleicht haben sich auch die Anforderungen an ein Social-Business-Magazin oder an ein Nachhaltigkeitsmagazin in den letzten Jahren nochmal verändert. Und da wollen wir halt nochmal Enorm auf ein neues Level bringen. Und in dem Sinne haben wir da auch kollaborativ in der Family alle mit dran gearbeitet. Und ja, deswegen haben wir uns gedacht, ist doch eigentlich ganz clever, da jetzt hier mal drüber zu sprechen. Vor allem, weil wir die Folge heute aufnehmen, heute auch schon rausknallen und es nur noch 5 Tage sind, in denen wir crowdfunden können. Und ja, deswegen nochmal ein bisschen Welle machen wollen. Ne? Du hast ganz ja, glaube ich, genau, schon gespendet.
Ja. Ich war wie immer, du weißt, und alle, ja, die hier regelmäßig zuhören, wissen es auch, dass ich natürlich gut und gerne immer Crowdfunding betreibe und bei Enorm habe ich dann auch mir direkt mal so ein Abo geholt und bin ganz gespannt. Wie gesagt, ja, ich kenne das Enorm-Magazin ja nun schon echt recht lange, habe das bestimmt 5, 6 Jahre abonniert gehabt, dann habe ich das Abo abbestellt. Das lag nicht nur an Enorm, das lag auch generell daran, dass ich viele Print-Abos dann zu der Zeit, keine Ahnung, das war vielleicht vor 3, 4 Jahren, abbestellt habe, weil ich einfach nicht mehr so richtig dazu gekommen bin, das regelmäßig zu lesen. Ja. Aber es war auch so ein bisschen tatsächlich, was heißt ein Qualitätsverlust? Es hat sich so ein bisschen um sich selbst gedreht, hatte ich das Gefühl. Und da hat ein bisschen der frische Wind gefehlt. Aber vielleicht kannst du ja auch gleich nochmal selbst drauf eingehen, wie so ein bisschen der Inside-Blick ist und warum es jetzt auch überhaupt einen Relaunch gibt. Aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Vor 10 Jahren habt ihr mit Enorm gestartet. Du selbst warst ja nicht jetzt in der Position des Gründers.
Da war ich natürlich noch nicht geboren.
Vielleicht, nee. Da warst du noch nicht geboren, genau. Da warst du wahrscheinlich noch an der Kieler Förde und hast irgendwie Sprotten geangelt oder so. Genau. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal erzählen, wie es überhaupt zur Gründung gekommen ist. Und vor allen Dingen damals, vor 10 Jahren, war das ja nun noch ein absolutes Nischenthema, noch nischiger, als es heute ja nach wie vor noch ist, das ganze Thema Social Business. Und ihr wart ja schon trotzdem irgendwie sowas wie die Avantgarde, sage ich jetzt mal, oder diejenigen, die das Thema vielleicht auch so ein bisschen überhaupt erstmal aufs Tablett der öffentlichen Wahrnehmung gebracht haben.
Ja, das kann man so sagen. Vor allem kann ich
in
das
Deutschland
jetzt so,
zumindest.
Genau, vor allem kann ich das jetzt so annehmen, weil ich damals ja, wie du richtig sagst, noch gar nicht dabei gewesen bin. Ich kann jetzt für wir sprechen, weil ich halt eben jetzt beim Enorm-Magazin mitmache. Aber tatsächlich kam die Connection daher, dass mein Mitgründer, der liebe David Diallo bei Good Jobs, vor 10 Jahren mit, ich glaube, 4 anderen Leuten dieses Magazin gegründet hat. Das war so ein Dunstkreis aus Journalisten, auch aus Unternehmern und so Medienleuten aus Berlin und Hamburg, die sich gesagt haben, ja, also da entsteht irgendwie was Neues, da entsteht eine neue Form von Wirtschaft, eine alternative Form von Wirtschaft rund um Social Business und Social Entrepreneurship. Und die Zeit war damals, 2010, glaube ich, auch wirklich schon schon längst reif für das Thema und ja, haben dann gesagt, hey, wir machen einfach mal so ein Pilotprojekt, so ein Pilotheft, so eine Nullnummer, wie man im Print so schön sagt, damals zum, ich glaube, Vision Summit hier in Berlin, und das war dann recht erfolgreich, und da haben sie gesagt, gut, dann lass uns da doch mal einfach ein Magazin draus machen. Die Zeit hat das so ein bisschen erfordert, der Zeitgeist, der war irgendwie reif dafür, und ja, das hat sich dann auch so durchgesetzt, und da wurde dann ein Verlag, der Social Publish Verlag, gegründet, und das war so ein bisschen der Startpunkt, ja, und das war tatsächlich dann auch 5 Jahre später der Startpunkt eben für Good Jobs, weil David eben auch aufgrund dieses Umfeldes beim Enormen Magazin und auch irgendwie der ganzen Themen dann auch mich angesprochen hatte und gesagt hat, hey, wir können ja mal was in der Richtung machen, so wenn es um das Thema irgendwie nachhaltige Jobs geht und irgendwie Sinnfindung und sowas, quasi die Grundsteinarbeit, die das Magazin vom Mindset her legt, übersetzen in ein aktivierendes Moment, dass man quasi als Leserin des Magazins auch gleich anfangen kann und selber was machen kann, und so ist es entstanden. Das heißt, das war damals eigentlich der Startpunkt vom Enorm Magazin, und gleichzeitig ist das Enorm Magazin eigentlich auch sowas wie der Nukleus von so Geschichten wie Good Jobs oder Goodbye. Ja.
Ja, das ist
die Gebärmutter quasi. Also Enorm ist die Gebärmutter von unserer Family.
Okay, das ist eine sehr schöne Metapher. Ja, aber das kannst du vielleicht nochmal kurz ausführen, wie du zu Enorm gekommen bist, beziehungsweise wie daraus dann Good Jobs entstanden ist. Vielleicht vor allen Dingen für diejenigen, die dich jetzt noch gar nicht so sehr kennen oder hier nur aus dem Podcast kennen und gar nicht so sehr aus diesem Good Jobs-Kontext. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal 3-4 Sätze zu verlieren, bevor wir dann wieder uns auf Enorm fokussieren.
Ja, Kurzversion, weil wir haben ja auch schon vor mittlerweile fast knapp 2 Jahren eine eigene Podcast-Folge hier mit dir und mit mir aufgenommen, und da habe ich das Ganze ja auch nochmal in epischer Breite. Und
genau, für alle Leute, die da richtig tief reintauchen wollen, die können sich das anhören, aber in 3-4 kurzen Sätzen für alle, genau, die das entweder vergessen haben oder sich nicht weiter dafür interessieren, für die jetzt die Kurzversion.
Genau, vor allem, weil das epische Breite sich nicht nur auf die Länge des Gesprächs bezieht, sondern auch dann tatsächlich auf unseren Bewusstseinszustand, zumindest meinen damals. Da erinnere ich mich, gab es ein paar Weihnachtsbierchen obendrauf während des Podcasts, und ja, genau, also ja, ich kam ja quasi aus der Uni, und aus der Zeppelin-Uni vom Bodensee, wo ich schon so ein bisschen Berührungspunkte hatte mit alternativen Wirtschaftsformen, auch irgendwie Zivilgesellschaft und Sozialunternehmerinnentum. Ich dachte allerdings immer, dass ich erst meinen Studienkredit zurückzahlen muss und vielleicht auch erst selber eine fette finanzielle Unabhängigkeit mir aufbauen muss, damit ich irgendwann was Vernünftiges, was Sinnvolles, was Gutes tun kann. Habe mich dann hier in Berlin ja bei unzähligen wilden Startups und großen Medienkonzernen beworben. Hatte ja selber sogar schon mal quasi auf der bösen Seite bei Axel Springer, also bei der Bild-Zeitung, Praktikum gemacht, bei ProSieben in Investmentarm Praktikum gemacht. Da habe ich auch schon mal erzählt, dass die Arbeit mir da eigentlich jeden Tag so die Seele aus dem Körper gesaugt hat. Und dann habe ich über eine Freundin einfach David kennengelernt, der gesagt hat, hey, ich war selber mal Gründer, eher so im klassisch-kommerziellen Bereich. Habe dann eben vor ein paar Jahren das Enorm Magazin mit ein paar richtig coolen Leuten gegründet. Da geht es jetzt um das Thema Nachhaltigkeit. Und wir machen eigentlich selber sowas wie Social Entrepreneurship mit diesem Magazin, weil wir über diese Szene schreiben, auch versuchen selber so ein bisschen so ein Katalysator für diese ganzen Ideen zu sein. Und hätte jetzt irgendwie Bock, auch was so in die Richtung Jobs zu machen, beziehungsweise vielleicht macht es ja Sinn, beim Enorm Magazin auch so eine Jobrubrik zu machen. Und dann sind wir eben auch mit der Hilfe von vielen anderen Leuten relativ schnell dazu gekommen, dass es eigentlich jetzt gar nicht nur eine Jobrubrik auf Enorm ist oder so, sondern dass das eigentlich auch eine eigenständige Sache ist, eine eigenständige Seite mit ja eigentlich einer eigenen Stimme, und daraus wurde dann Good Jobs. Und fast forward, 5 Jahre später haben wir jetzt hier eine Happy Family mit irgendwie insgesamt 50, 60 Leuten, die daran arbeiten. Und was noch geiler ist, ist, dass wir irgendwie mit den ganzen Plattformen wie Good Jobs, Goodbye, Good News und Enorm mittlerweile auch irgendwie 2-3 Millionen Leute im Jahr erreichen und sind ziemlich happy. Und so fing das an. Und deswegen macht es jetzt auch umso mehr Spaß, Enorm wieder auf ein neues Level zu bringen und nochmal zu versuchen, das so an die Bedürfnisse der heutigen Zeit so ein bisschen auszurichten. Weil ohne Enorm wir auch alle gar nicht hier säßen und es auch geil Montag jetzt unseren Podcast wahrscheinlich gar nicht so in der Form geben würde, weil wir beide haben uns ja dann auch über Good Jobs eigentlich erst kennengelernt. Beziehungsweise dann über Lemonade, wo du früher gearbeitet hast.
Ja, genau. Das muss man ja vielleicht auch nochmal für alle Leute, die das nicht wissen, erklären. Ich selbst bin ja gar nicht bei Goodjobs oder bei Enorm, sondern ich bin immer so ein bisschen nicht der Outsider, aber zumindest derjenige, der nicht bei euch mit drin sitzt, sondern so ein bisschen vielleicht auch die Außenperspektive hat. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das bereichert das Ganze auch nochmal so ein bisschen. Wir machen ja dann hier den Podcast zusammen. Ja, aber wie ist denn
ja, so das? Ja, das ist so, es gibt ja auch eine Scheinselbstständigkeit. Wir sind so Scheinkollegen oder so. Das ist so eine Scheinmitarbeit hier, ja.
Ja, aber es darf man natürlich nicht trojanische Pferd bei euch.
Du bist hier natürlich, ja, natürlich auch der investigative Part hier, der sich der V-Mann quasi im Podcast.
Ja, genau. Ja, das nehme ich jetzt mal als Kompliment wahr. Ja. Wie ist denn das mittlerweile so als das Zusammenspiel zwischen den Organisationen? Also du hast ja gesagt, Goodjobs ist aus Enorm heraus entstanden. Ist das mittlerweile umgekehrt, dass Goodjobs eigentlich mehr oder weniger so die größte Organisation in diesem Konglomerat ist und letztendlich jetzt auch mit natürlich mit den finanziellen Kapazitäten oder vielleicht auch mit den personellen Ressourcen Enorm oder Goodbye auch andere Organisationen mitziehen kann oder unterstützen kann? Wie funktioniert so dieses Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen Organisationseinheiten?
Ja, das ist eigentlich ein bisschen dumm, weil es so einfach ist, dass es schon wieder irgendwie dumm ist und man das so häufig auch gar nicht sieht. Also das ist tatsächlich ja so ein bisschen so entstanden, dass wir uns dann damals einfach zusammen auch mal einen Büroraum geteilt hatten. Damals hatten wir dann auch nur ein Büro und da saßen dann so ein paar Leute von Enorm irgendwie und dann wir mit Goodjobs, mit irgendwie ein paar Praktikanten und da denkst du ja dann erstmal gar nicht über Synergieeffekte nach und wie man jetzt in der Zukunft irgendwie seine Ideen gegenseitig befeuern kann, sondern erstmal teilt man sich ein Büro, hat vielleicht auch so ganz grob ähnliche Themen, aber man legt erstmal los so. Und da haben wir auch lange Zeit uns gar nicht so großartig drum bemüht, das jetzt nach außen hin zu erklären, dass es jetzt einen Enorm gibt, aber auch einen Goodjobs und die gehören aber auch irgendwie nochmal mit zusammen und das ist ne, sowas eben wie eine Family. Das haben wir jetzt erst so seit einem Jahr eigentlich gemerkt, dass wir das auch mal stärker erklären wollen, dass es so eine ja, Firmenfamilie ist, die sich gegenseitig irgendwie verstärken, wo auch mal teilweise eine Person bei verschiedenen Organisationen mitarbeitet und wir jetzt mittlerweile hier in der Brunnenstraße da in Berlin-Mitte auch alle unter einem Dach hausen und arbeiten und wie du sagst, uns gegenseitig natürlich supporten. Also am Anfang war das dann eher Enorm, die uns so ein bisschen mit hochgezogen haben, dadurch, dass allein die Idee auch so ein bisschen auf dem Fundament Enorm entstanden ist zu Goodjobs. Und mittlerweile ja ist Goodjobs jetzt allein von den Leuten, die da mit am Start sind, ein bisschen größer. Also bei Goodjobs sind es jetzt ungefähr 30 Leute, bei Enorm sind es so 10 bis 15 Leute, die am Start sind. Und ja, ist natürlich schon geil, weil du dich einfach in den verschiedenen Themenbereichen geil unterstützen kannst, eine mega Abwechslung hast und krass viel Input bekommst, weil du hast eigentlich gar nicht das Gefühl, dass du nur bei einer Firma oder einem Projekt mitarbeitest. Es fühlt sich eher so an, als ob du einfach bei super vielen verschiedenen Sachen mitarbeitest. Und das haben wir hier im Podcast auch schon erfahren, dass die meisten Leute halt auch eben nicht nur ein Interesse haben und auch nur ein Projekt machen wollen, sondern es da durchaus eine starke Buntheit gibt der eigenen Interessen und der eigenen ja, so Motivation, wo man Bock drauf hat. Und ja, deswegen verstärkt sich das mittlerweile ziemlich stark selbst. Und wir haben das aber jetzt nicht krass durchhierarchisiert oder durchstrukturiert. Das ist halt wirklich wie eine Family. Also das ist so ein Nebeneinander, Miteinander arbeiten, sich verstärken, wo man kann, aber ohne das Ganze jetzt zu verkopft anzugehen. Sondern das ist so ein bisschen so ein kleiner Spielplatz, wo es halt Raum und Zeit für solche Ideen irgendwie rund um das Thema gesellschaftlicher Wandel, Nachhaltigkeit irgendwie gibt. Ja, und deswegen entstehen hier auch immer, immer mehr Sachen. Und das ist ja zum Beispiel auch das, was mein Co-Gründer David so ein bisschen als sein Steckenpferd hat. Der ist ja operativ hier jetzt nicht knietief involviert, aber der hat so ein bisschen dieses Momentum der Gebärmutter für sich erhalten, dass er immer mal wieder rechts und links guckt, was gibt's denn so, immer mit Leuten schnackt, connected, vernetzt und sich überlegt, was vielleicht nochmal ein Nachwuchs in dieser Good Family sein könnte.
Wie so ein kleiner Inkubator quasi. Wir hatten ja auch mit Goodbye, mit Simon, ja, das auch ganz schön eigentlich mal illustriert, wie das dann in der Tat aussieht. Also Simon hat als Praktikant bei euch angefangen, hat dann die Idee zu Goodbye federführend mitentwickelt und daraus ist mittlerweile ein eigenes Unternehmen, eine eigene GmbH entstanden, die auch sehr erfolgreich ist und das ganze Netzwerk dann auch wieder befeuert. Ja, finde ich einen spannenden Ansatz auf jeden Fall. Kommen wir zu Enorm. Wie ist denn so der Status quo? Also bevor wir jetzt auf die Crowdfunding-Kampagne und das aktuelle Projekt, den Neustart eingehen, vielleicht mal so ein bisschen den Status quo. steht enorm heute oder wo stand enorm zu Beginn der Kampagne jetzt vor einem halben Jahr, als ihr angefangen habt zu planen. Wie hoch ist die Auflage? Über welche Kanäle distribuiert ihr da die Inhalte und wie viele Leute arbeiten bei euch im Team zum Beispiel? Mal so ein paar Rahmenziffern. Hier. Du kannst natürlich auch ein paar Umsätze nennen, sonst muss ich die schätzen, so ein bisschen Philipp Westermann-Style.
Ja, genau. So, genau, ganz seriös.
Philipp Westermeier heißt er, ne?
Philipp Westermeier, ja.
Ja, siehst du, Philipp Westermeier-Style. Ja. Mal Multiples hier ausrechnen, live und direkt im Podcast.
Ja, der Philipp Westermeier, da hat er jetzt Crow im Podcast, den Pop-Rapper, der gerade auf Bali residiert. Und dann hat Westermeier in seiner typisch kumpeligen, leicht überpositiven Connector-Art auch gesagt, ja, also ja, Carlo, ich hätte ja auch echt mal Lust nach dem Gespräch hier mir das anzuschauen auf Bali. Also klingt ja echt spannend. Und dann fühlte Crow sich natürlich auch entsprechend genötigt zu sagen, ja klar, Philipp, komm doch einfach mal vorbei, dann guck dir das hier an. Hat Philipp Westermeier auch ganz großzügig angeboten, dass er das dann auch selber zahlen würde. Also ja, klar, zahle ich dir noch selber, ne? Ist gar kein Problem. Da merkt man, wie das normalerweise abläuft, ja. Dass da mal kurz eine Einladung heißt eigentlich gleich, komm hier, kostenlos, alles geschenkt. Du gibst mir Reichweite, ich gebe dir Hotel oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Ja.
Ach geil, ja. Also ich komme auch gerne nach Bali, Paul, zu euch ins Büro und übernehme aber leider selbst nicht die Kosten. Das
kannst du an die Brunnenstraße kommen. Ja, ans Weinbergspark Bali, ja.
Ja, genau.
Wir haben eine Terrasse.
So, zum Thema.
Wir haben eine Terrasse nämlich und da sitzen nämlich 30 bis 40 Tauben drauf, weil mindestens die Hälfte von unseren Kolleginnen hier davon überzeugt ist, dass man Stadttauben eigentlich mit vernünftigem Futter anfüttern müsste, weil das andere Futter, was sie in der Stadt finden, nicht so gesund ist und weil Tauben auch eigentlich ja ausgewilderte Haustiere sind. Also Tauben sind quasi sowas wie Obdachlose, weil die ja vorher quasi alles mal Brieftauben oder so ähnlich waren und deswegen so ein bisschen hilfsbedürftig sind. Das sorgt für eine große Polarisierung, selbst in so einem nachhaltigen Umfeld wie unser Good Family. Ja. Deswegen vielleicht doch nicht unser Dachterrassen Bali. Vielleicht machen wir das dann doch eher im Keller.
Wir haben es aber immer noch nicht geschafft, den Schwung zurück zu enorm zu schaffen hier.
Hast recht.
Und zum Status quo.
Ja, genau.
Was hat der Status quo bei enorm mit den Tauben auf dem Dach zu tun?
Ja, weiß ich auch nicht. Also hat nur was damit zu tun, dass wir uns halt auch die Dachterrasse mit den enormen Kollegen teilen. Und ja, es ist tatsächlich so. Genau. Wir haben ja vor 10 Jahren angefangen. Ich hatte ja schon gesagt, es gab einige turbulente Jahre, wo das vielleicht auch nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hatte, wo man vielleicht auch dann ein bisschen sich zu viel vorgenommen hatte an der einen oder anderen Stelle. Deswegen ist ja mittlerweile auch enorm dann eben aus Hamburg nach Berlin gezogen. Wir haben jetzt gerade so in den letzten 1,5 Jahren das Team ein bisschen neu formiert und jetzt auch gerade so das letzte halbe Jahr, gerade so in der Vorbereitungs-Warm-up-Phase für die Crowdfunding-Kampagne, eigentlich nochmal gesagt, wir müssen es irgendwie nochmal bisschen neu aufstellen. Das heißt, wie gesagt, das Team neu formiert. Wir sind da jetzt so 10 bis 15 Leute, haben aktuell 5.000 Abonnenten. Also das war auch schon mal mehr. Das war auch, glaube ich, schon mal so an den 10.000 dran. Aber vielleicht auch wie du, manche Leute haben nicht mehr Print gelesen und haben nicht mehr den Wert gesehen. Vielleicht haben wir auch an der einen oder anderen Stelle für eine Zeit lang nicht so abgeliefert, wie wir abliefern wollten. Ich glaube, wir haben eigentlich immer das Feedback bekommen, dass es qualitativ hochwertig und ansprechend war. Aber das, was uns auch so ein bisschen so gestört hatte, war so ein Gedanke, dass wir gesagt haben, ja, vor 10 Jahren, als das Norm-Magazin eine fette, geile Idee war und alle irgendwie Bock drauf hatten, da war halt die Zeit nochmal dahingehend ein bisschen anders, dass für viele Themen eigentlich so das Problembewusstsein generell fehlte. So. Und heutzutage hast du halt durch Fridays for Future, durch Entrepreneurs for Future, auch durch wie dann Dokumentarfilme wie Seaspiracy, Cowspiracy, dadurch, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach in jeder Lebenslage mittlerweile unseren Alltag auch irgendwie mitbestimmt, hast du halt ein großes Problembewusstsein mittlerweile. Aber ich glaube, es durstet relativ vielen Menschen nach Lösungen und nach jetzt so dem konstruktiven Ansatz, wie man einen Schritt weitergehen kann. Also wir brauchen sozusagen auch immer noch die Zeigefinger, wir brauchen auch die warnenden Mittelfinger und wir müssen auch immer noch über Probleme kritisch sprechen. Aber ich glaube, jetzt auch so Bücher wie zum Beispiel Utopien für Realisten von Rutger Breckmann oder Im Grunde gut von ihm oder Factfulness von dem Hans-Dieter Gosling, das sind ja auch Sachen, die sagen, ja, es gibt viele Probleme, aber jetzt sozusagen müssen wir das Positive mal erkennen, das, was wir alles schon geschafft haben und vielleicht auch mal wieder uns anstrengen, so ein bisschen zu schauen, wie es eigentlich positiv weitergehen kann, was so ein positives Szenario sein kann. Und da haben wir uns jetzt ja auch mal rausgesucht, irgendwie diesen Spruch, Martin Luther King had a dream and not a nightmare, weil wir irgendwie meinen, dass man eigentlich auch in der Vergangenheit, in der Geschichte sehen kann, dass ein positiver Wandel irgendwie häufig auch einfach mit einer positiven Erzählung irgendwann begonnen hat. Also dass hoffnungsvolle Utopien eigentlich häufig der Grundstein war für eine positive Veränderung. Und deswegen haben wir jetzt, wie gesagt, gesagt, ja, wir wollen uns inhaltlich irgendwie auf ein neues Level bringen und wollen das Konzept nochmal ein bisschen schärfen und dann mit so einer Crowdfunding-Kampagne an den Start gehen, damit wir erstens diesen Umbruch finanzieren können, aber auch finanzieren können, dass wir eben nicht nur in Zukunft dieses Printmagazin haben, was auch immer noch wichtig ist, damit diese Ideen halt eben auch Raum und Zeit haben, sondern auch sowas wie Podcasts machen können, was wir jetzt bei Enorm auch schon machen oder vielleicht auch mal ins Bewegtbild gehen und mal so ein bisschen eher die moderneren Kanäle nutzen. So. Und das ist eigentlich so der Grundstein und das war auch der Status Quo.
Das ist ja ein gutes Stichwort eigentlich, weil ich glaube, ich hab Enorm gar nicht so wahrgenommen, dass es jetzt auch in der Vergangenheit nicht auch schon um Lösungen ging, um viele Positivbeispiele, aber vielleicht was fehlt, gerade wenn man sich jetzt so ein wie heißen die Kollegen Greifswald hier nochmal? Jetzt habe ich kurz ein
Katapult,
genau. So. Eine kleine Wortfindungsstörung hier. Genau, aber wenn man sich die Kollegen von Katapult und Benjamin Friedrich anguckt, dann ist ja vor allen Dingen die Verbindung mit Social Media einfach so das Ding, was halt so Momentum reinbringt und das Ganze auch mit zum Erfolg beiträgt zumindest, also zumindest im Wesentlichen. Natürlich ist das Magazin auch super und die ganze Story dahinter mit den Karten etc. Aber trotzdem, Social Media ist ein wichtiger Beitrag und das ist bisher, gut, ich bin jetzt auch nicht so Social Media Experte, aber das ist, glaube ich, bei Enorm bisher nicht so richtig gelungen, oder? Zumindest nicht in der Form wie bei Katapult jetzt zum Beispiel, dass man da eine große Fanbase auch in Social Media aufbaut und die Inhalte quasi hin und her spielt zwischen diesen verschiedenen Kanälen und so weiter. Ist das letztendlich das, was ihr jetzt auch erreichen wollt?
Ja, es ist bestimmt ein großer Teil. Wir haben natürlich jetzt, ich meine, du und ich, wir haben uns ja auch mit Katapult beschäftigt, wir haben das Ganze natürlich auch super intensiv jetzt irgendwie mit Enorm gemacht und haben uns auch irgendwie dann so befreundete Magazine wie Neue Narrative zum Beispiel angeschaut und haben ja schon gesehen, dass auf der einen Seite Print ziemlich geil funktionieren kann, auch aus seiner eigenen Sicht, ne? Weil man sich halt irgendwie mal hinsetzen will, auch dass irgendwie der Seele, dem Geist so ein bisschen gut tut, wenn man einfach mal eine halbe Stunde am Tag nicht ein digitales Gerät in der Hand hat. Und deswegen hatten wir für uns auch echt gute Argumente, dass wir gesagt haben, hey, diese Deep Reads, die ja mit dem Gehirn auch wirklich andere Sachen machen, als wenn du jetzt auf den Bildschirm guckst und da fünf Minuten dir was durchliest, die wollen wir eigentlich erhalten. Und ne, das der Buchmarkt, der ist ja jetzt auch nicht krass zurückgegangen. Also Bücher werden auch immer noch genauso gekauft. Das heißt, es braucht eigentlich so zeitlose Informationen, die du vielleicht auch so liebhabermäßig gerne irgendwie in dein Wohnzimmer stellst und bei dir hast, die wir immer noch liefern wollen. Das eigentlich bis jetzt auch relativ gut geschafft haben. Das heißt, so die Inhalte und ein starker Kern war eigentlich schon da. Aber was eben wichtig ist, ist, dass so ein Social-Media-Kanal nicht nur einfach so ein kleines Beiwerk ist, sondern wirklich mindestens wie Print fast schon genauso ein relevanter Kanal geworden ist, um die Ideen, die Informationen rauszubringen und für die Leute halt in kleinen Häppchen aufzubereiten und da auch so ein bisschen zu zeigen, was man kann, dann einen Mehrwert auch direkt zu liefern, sodass Leute, weiß ich nicht, wenn sie eine Grafik von dir sehen oder eine Story, innerhalb von 20 Sekunden auch mal einen Gedanken mitnehmen können. So, ne? Jetzt hatten wir gerade gestern irgendwie, dass Bhutan nicht nur klimaneutral, sondern dass eins von 7 Ländern weltweit ist, die klimapositiv sind und warum die das schaffen, wie sie das schaffen. Und sowas ist mittlerweile arschwichtig geworden. Ja. Und das hat Katapult natürlich uns auch cool vor Augen geführt, wie man es mit einem Medium, auch mit einem gesellschaftlichen Auftrag schaffen kann, irgendwie einigermaßen ein tragfähiges, nachhaltiges Geschäftsmodell zu haben und die Informationen, so gut es geht, rauszuknallen. Ja. Und das ist auch so ein bisschen so ein Mantra, was wir jetzt haben oder so ein Kern, den wir uns so überlegt haben, weil wir dachten so, ja, also wenn wir jetzt so ein bisschen so einen Neustart machen wollen, dann können wir jetzt natürlich hier fancy die Whiteboards rausholen und Design thinken und überlegen, ja, was könnte denn jetzt so richtig so ein neues Hipster-Konzept sein für jetzt irgendwie so ein freshes, cooles Nachhaltigkeitsmagazin. Und das war uns aber irgendwie unsympathisch und wir haben uns einfach nur so überlegt, okay, wir sind jetzt hier irgendwie 15 Leute und was ist eigentlich der Grund dafür, dass Enorm irgendwann mal gegründet wurde und was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir hier auch alle sitzen? Und der gemeinsame Nenner war halt, dass man mit einem Magazin, also in dem man irgendwie Geschichten erzählt, irgendwas Positives verändern will, also seinen eigenen Beitrag leisten will. Und da ist uns dann halt irgendwie auch das aufgefallen, was ich ja gerade schon so ein bisschen angeteasert habe. Alle beschweren sich ja immer darüber, dass quasi die Medien voller negativer Nachrichten sind und dass ja auch natürlich geklickt wird. Und da gibt es ja diese wissenschaftliche Erklärung dafür, diesen Negativitätsbias, dass einfach Horrormeldungen Aufmerksamkeit an sich ziehen wie so ein Magnet und deswegen unsere Medien auch voll davon sind. Das hat ja auch irgendwie logische Gründe. Wenn du damals aus deiner Höhle gegangen bist, als Steinzeitmann oder Frau und einen Säbelzahntiger gesehen hast, dann war halt diese Information des Säbelzahntigers, wenn du so durch die Landschaft guckst, wichtiger, als wenn du einen Strauß Beeren siehst, was eine positive Nachricht gewesen wäre, weil sozusagen die Information der Beeren, des Straußes, dir eben nur, keine Ahnung, 5 positive Mehrwertspunkte gibt und du halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar mehr Stunden einen vollen Magen hast, aber die Information des Säbelzahntigers auf einer Skala von 1 bis 100 dir einen 100-fachen Mehrwert bietet, weil du ansonsten nämlich gefressen wirst. So. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch eben das gesehen, dass in der Geschichte selbst so negative Infos zwar die Aufmerksamkeit bekommen, aber positive Geschichten und positive Erzählungen eigentlich das sind, was Menschen dazu bringt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und irgendwie Dinge konstruktiv zu verändern. Erklärt mit dem Martin Luther King, Dr. Martin Luther King Beispiel. Ich glaube, da gibt es aber auch noch andere Beispiele. Egal, ob man jetzt Gandhi, die Frauenrechtsbewegung oder irgendwie vielleicht auch die Hippies oder die Friedensbewegung nimmt, wo überall jedes Mal eigentlich auch ein starker positiver Narrativ hintersteckt und den versuchen, also und diesen Mehrwert dadurch, diesen Impact, das ist eigentlich so unser Mantra, dass wir versuchen mit unseren Geschichten irgendwie was wirklich zu verändern und das geht halt in einem Heft genauso gut wie auf Social Media und deswegen musst du Social Media auch genauso ernst nehmen wie halt das Printerzeugnis, was irgendwie 6-mal im Jahr rauskommt, ja.
Aber was ja auch wichtig ist vielleicht, ist, dass die Leute nicht nur positive Geschichten hören, sondern auch so richtig zur Aktion gebracht werden. Ne? Also, dass es was Aktivistisches hat oder was Aktivierendes, dass die Leute danach sagen, okay, jetzt habe ich die und die Idee, jetzt möchte ich vielleicht auch ein Unternehmen daraus machen oder das Problem unternehmerisch lösen und mir Gleichgesinnte suchen etc. Habt ihr auch in die Richtung gedacht, dass man da auch diese unternehmerischen Elemente vielleicht mit reinbringt und die Leute auch dazu befähigt und dazu ermächtigt, richtig aktiv zu werden?
Volle Kanne, ja. Also, aber auch eigentlich, weil die Leute uns erst gezeigt haben, dass man mit einem Heft und irgendwie mit einem Medium auch wirklich ein paar Sachen verändern kann und Leute inspirieren kann. Also, es waren ja eigentlich die Leserinnen, die uns geschrieben haben, hey, wegen Enorm oder wegen dem und dem Artikel bin ich irgendwie ins Emsland gezogen, habe da jetzt meinen Biobauernhof. Ich habe selber im eigenen Leib gemerkt, dass indirekt durch Enorm wir sowas wie Good Jobs gegründet haben. Uns haben auch viele andere Leute geschrieben, dass sie wegen Enorm irgendwie ihren Job geändert haben, anders einkaufen, anders shoppen oder ihren Job gewechselt haben. Und das war natürlich das sind so harte Indizien, dass da Sachen passieren. Und deswegen wollen wir auch in Zukunft im Heft und auch eigentlich über alle Kanäle so diesen Aktivierungsteil ein bisschen stärker noch betonen, dass man halt mehr Anknüpfungspunkte gibt. Also nicht nur weit entfernte Utopien aufzeigt, so im Jahr 2050 arbeiten wir alle nur noch 7,5 Stunden die Woche, sondern dass man auch wirklich sagt, hey, was können jetzt irgendwie kurz- oder mittelfristig konkrete Anknüpfungspunkte sein, was kann man selber schon verändern, weil das ja auch was ist, was Leuten in Krisenzeiten eigentlich wie keine andere Info weiterhilft. Das hat ja Düsen Tekkal hier bei uns im Podcast, also die Aktivistin und Kriegsreporterin auch erzählt, dass Leute im Kriegsgebiet eigentlich, wenn sie abends ins Bett gehen und wenn sie morgens aufstehen, am schlechtesten drauf sind, weil du halt im Bett nichts machen kannst und erst dann, wenn du quasi selber so eine Wirksamkeit erfährst und merkst, dass du ins Machen kommst, erst dann verändert sich eigentlich auch dein Mindset, dann geht's dir wieder besser, weil dich ansonsten die Krise so ein bisschen unterdrückt und wir haben jetzt halt noch ein paar Jahrzehnte vielleicht auch mit dem Klimawandel und sonstigen nachhaltigen Problemen zu kämpfen. Und da gibt es ja mittlerweile auch so Worte wie Klimafrust oder Zukunftsangst und so. Und das kann man jetzt ein bisschen belächeln oder nicht, aber Fakt ist ja, dass es ein paar Leuten so geht und es deswegen auch wichtig ist, dass man da irgendwie Anknüpfungspunkte liefert und zeigt, was irgendwie geht. Und ja, und was bei der Idee irgendwie auch noch wichtig ist, ist, dass das halt eben dann auch nicht nur für die urbane Öko-Elite, zu der wir ja irgendwie alle so ein bisschen gehören, zumindest wenn man das Wort Elite auch so ein bisschen, weiß ich nicht, stirnrunzelnd negativ hinterfragt, was ja irgendwie dann auch eine sehr exklusive Gruppe ist. Und deswegen versuchen wir irgendwie auch so gut es geht, nicht nur irgendwie für uns und für Leute in Berlin-Mitte zu schreiben, sondern auch für Leute, die vielleicht noch gar nicht jetzt lange mit dem Thema irgendwie verbandelt sind und sich eventuell auch enorm einfach sonst nicht leisten könnten. Also deswegen ist ja eigentlich so ein großer Bestandteil unseres Crowdfundings aktuell sind diese solidarischen Abos für Leute, die irgendwie sich enorm, also es kostet ja auch irgendwie 8-9 Euro pro Ausgabe, irgendwie nicht leisten könnten, aber trotzdem Bock haben auf solche Ideen und vielleicht auch solche positiven Gedanken irgendwie dringender denn je nötig haben. Also uns haben auch Leute geschrieben, hey, ich würde enorm gerne abonnieren, ich habe jetzt wegen Corona meinen Job verloren und bräuchte echt mal ein paar positive Gedanken, positive Geschichten, aber ich kann es mir nicht leisten. So, und für solche Leute wollen wir halt nicht diese unangenehme Situation erschaffen, dass die erst bei uns den Mut aufbringen müssen und dann fragen müssen, ey, könnte ich es vielleicht günstiger bekommen, sondern da wollen wir eigentlich proaktiv rausgehen und sagen, Leute, wir haben hier 3000 kostenlose Abos und die könnt ihr euch einfach holen, weil wir auch glauben, dass es nicht ausgenutzt wird. Also auch jetzt sehen wir auf der Crowdfunding-Seite, kannst ja auch gerade mal schauen, dass wir ja den Leuten drei verschiedene Abos angeboten haben, ein günstiges, ein mittleres und ein teures. Und die können sich einfach selber aussuchen, welches sie nehmen. Und die das Teure nehmen, die subventionieren halt so ein bisschen, die unterstützen so ein bisschen die das Günstige nehmen. Und es ist tatsächlich krass ausgeglichen. Also die meisten, 150 oder 152 Leute haben jetzt das mittlere Abo genommen, 64 das Günstige und 56 das Teure. Und das alles freiwillig. Das heißt, das zeigt eigentlich auch, dass das Menschenbild jetzt nicht so abgefuckt ist, wie alle denken und dann alle nur das Günstige nehmen, sondern das zeigt halt eben auch, dass das relativ ausgewogen ist. Und das zumindest so, wenn du dir die Normleserin anschaust, dass eine sehr ausgewogene Gesellschaft ist, wo die ein bisschen mehr haben, in gleichen Teilen eigentlich denen, die jetzt aktuell ein bisschen weniger Geld zumindest haben, das gerne ausgleichen wollen. Und das, ja, das spiegelt schon mal so ganz nett wieder, für wen auch das Magazin ist.
Ja. Ja, jetzt habt ihr die Crowdfunding-Kampagne noch 5 Tage laufen. Aktuell, während wir hier aufnehmen, am 7.4., also ich glaube am 12.4., am Montag läuft das Ganze aus. Ihr müsst mindestens 60.000 Euro erreichen, damit ihr auch das Geld bekommt. Und alles, was danach freigeschaltet wird, kriegt ihr dann, glaube ich, trotzdem auch noch. Da gibt es dann verschiedene Levels. Also wenn es über 60.000 gibt, geht...
Also wenn es drunter ist, kriegen wir nichts, ne?
Ja, genau, das habe ich schon gesagt. Also man muss jetzt mindestens, wir haben jetzt hier gerade 55.584 Euro auf dem Tacho. Also 5.000 Euro rund oder 4.500 rund müssen noch zusammenkommen. Wie kann man mitmachen und was, du hast eben schon so ein bisschen drauf angesprochen, was kriegt man dann als Gegenleistung, wenn man bei euch das Crowdfunding mitmacht?
Ja, dazu kurz noch vorab. Also ja, wir stehen da kurz vor den 60.000. Unser eigentliches Ziel, damit wir die Podcasts und irgendwie Bewegtbild und Social Media so machen können, wie wir das wollten, sind die 100.000. Da hätten wir noch ordentlich was zum Hasseln und zum Erhasseln hier für die nächsten 5 Tage. Wichtig ist nur, dass wir so nah wie möglich rankommen und da hilft tatsächlich irgendwie jeder Euro. Ja, auf der einen Seite kannst du jetzt einfach ein Einzelheft kaufen. Das haben jetzt auch schon über 600 Leute gemacht und dann kriegst du unsere nächste Ausgabe im neuen Look, im neuen Design, möglichst wirkungsorientiert durchgeschmiedet, das ganze Ding. Und dann kannst du dir normale Abos kaufen. So, da kriegst du 6-mal im Jahr unser Heft, hast du auch Zugang zur digitalen Variante, falls du mal in der Bus oder Bahn das ganze Ding vergessen hast. Ja, dann haben wir noch sowas wie so Lifetime-Abos, wo du einfach dann für einen höheren Betrag einfach dein Leben lang enorm bekommst und uns natürlich auch entsprechend unterstützt. Und für Organisationen haben wir eben dieses Angebot der Companions. Da kommen die halt mit ihrem Logo in unser Heft rein, auch auf unsere Homepage. Und das Geld, was die uns da zukommen lassen, das fließt halt eben 1:1 in die Finanzierung von diesen kostenlosen Abos, von denen ich gerade erzählt habe, ja.
Kannst du verraten, wer da jetzt schon Geld reingehauen hat?
Bei den Firmen meinst du jetzt?
Ja.
Ja, das kann ich schon. Also ich glaube mal, klar, so Spender, das ist natürlich normal, dass die sagen, ja, wir wollen erstmal bescheiden hier im Hintergrund sein. Gleichzeitig sieht man die ja auch, wenn wir ihre Logos veröffentlichen. Und ja, da sind so Firmen wie jetzt die GLS Bank, Einhorn-Kondome sind mit dabei. Jetzt haben wir irgendwie Utopia, was ja irgendwie eigentlich, glaube ich, die größte Internetseite für das Thema Nachhaltigkeit ist und so ein bisschen auch konsumorientierter darüber berichtet. Die haben wir mit am Start. Und solche Organisationen sind es eigentlich auch, die uns unterstützen. Also Organisationen, die auch schon ein bisschen länger bei uns im Netzwerk sind, da schon länger mitmachen. Dentabs, ja, unser Homie Axel, der hoffentlich hier auch wieder zuhört, der hat uns auch tatkräftig unterstützt. Der hat sich sogar ein Lifetime-Abo geholt, was ich ziemlich stark fand, weil der wirklich auch enorm Leser seit der ersten Stunde ist. Und ja, solche Firmen sind damit am Start. Und die Liste ist noch lang. Also da sind einige Podcast-Gäste, die ich jetzt in den nächsten Tagen noch anklingeln werde und sagen werde, so Freundchen, die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wer bei Geil Montag geile Geschichten erzählt, der setzt sich vielleicht auch dafür ein, dass diese positiven und geilen Geschichten weiterhin erzählt werden, und zwar in einem eigenen Medium. Also das, was irgendwie wir jetzt hier mit Geil Montag oder mit Goodjobs oder sonst oder diese ganzen Unternehmen hier irgendwie alle machen, da ist es, glaube ich, auch einfach vernünftig, dass es da ein Medium für gibt, was auf Instagram, was mit einem Heft und was vielleicht auch dann auf YouTube oder so mal ein bisschen Welle dafür macht. Und solche Companies haben wir mitgemacht, ja. Und du natürlich auch. Du hast jetzt zwar nicht einen Companion ermöglicht, aber hast ja auch schon erzählt, du hast sie wieder mitgefundet. Und deswegen bin ich auch umso gespannter, ob der Lasse Kroll in seiner Blattkritik jetzt nach unserer Crowdfunding-Kampagne, wenn das neue Heft dann draußen ist, uns so ein bisschen mal zerreißen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das Thema schon verraten darf von dem nächsten Heft. Wir haben richtig kranke Leute und Experten für dieses Heft bekommen. Also darunter sind hier ein paar Podcast-Größen, die wir auch schon im Podcast hier natürlich hatten, und auch ein paar andere Leute, die sich jetzt so für positive Geschichten eigentlich weltweit eingesetzt haben. Und das Thema ist eins, was dir eigentlich auch sehr nahe liegt. Da geht es so ein bisschen in die Richtung, ja, Postwachstum, wie kann man unser System hacken, womit wir uns eigentlich auch hier immer im Podcast beschäftigen, ist Sozialunternehmerinnentum, also kann es überhaupt eine vernünftige Form der Wirtschaft geben? Zu konkret kann ich da nicht werden, aber ich glaube, das würde dich auch sehr interessieren. Und bin ich, wie gesagt, auf eine Blattkritik hier gespannt.
Ja, also ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt auf eure Kolumnistinnen und Kolumnisten, die Creme de la Creme der Sozialunternehmer schafft hier, aber vor allen Dingen auch vielleicht ein paar Promis. Man darf gespannt sein auf jeden Fall.
Ja.
Ich kann es nur empfehlen. Ich habe ja schon gecrowdfundet und jetzt geht gleich mal auf startnext.com, glaube ich, ne? Oder was?
startnext.com/enorm-magazin, genau.
Stimmt, hau ich euch gleich auch noch in die Shownotes, aber startnext.com/enorm-magazin, das ist die Seite, da könnt ihr draufgehen, da könnt ihr unterstützen und euch ein schönes Dankeschön sichern.
Wie findest du denn, Lasse, wie findest du denn unseren Claim? Der Claim war ja, positive Geschichten brauchen endlich eine Lobby. Findest du, das Wort Lobby ist zu stark negativ besetzt oder ist es gerade deswegen wichtig, das umzudrehen?
Nö, ich find's gut.
Ja,
Ich finde Lobby. Ich denke immer an Hotellobby, daher kommt der Begriff ja auch.
Genau.
Da trifft man sich, da schäkert man ein bisschen rum, da mauschelt man ein bisschen, da fädelt man die Maskendeals ein und hält die Hand auf. Also von daher, das finde ich eigentlich ganz passend, ja.
Ja, das war auch ganz geil. Wir haben natürlich auch hier unsere hier die Nachhaltigkeitsinfluencerin Luisa Dellert nochmal gefragt: Hey Luisa, hast du vielleicht Bock, das zu teilen? Und am gleichen Tag hat sie quasi so ein bisschen so eine Kampagne veröffentlicht, warum Lobbys scheiße sind und warum wir endlich diesen politischen Lobby-Sumpf austrocknen müssen. Das hat natürlich auch gut gepasst, aber ja, ich meine, darum geht es ja auch so ein bisschen, dass man das einfach reflektiert und schaut, wofür es eigentlich eine Lobby braucht. Und ja, aber dann bin ja, ich ja
genau,
zufrieden,
dass du das Ganze... Man muss die Lobby wieder richtig schön gestalten und die Lobby wieder einladen machen für alle Leute aus der Gesellschaft, ja. Und nicht nur für ein paar Leute, die Masken dealen und so.
Ich meine, theoretisch, wenn eine Lobby eine Vertretung ist und sich dafür stark macht, ich meine, es gibt ja auch Umweltschutzlobbys, ne? und irgendwie Tierschutzlobbys. Das heißt, theoretisch ist ja eine Lobby einfach nur eine Schnittstelle zwischen Politik und was es sonst noch gibt, also Zivilgesellschaft und Wirtschaft vor allem. Und das ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht, dass Politiker auch mal mit Experten reden, die eigentlich ein bisschen mehr Ahnung haben. Das Problem ist halt nur, wenn sie vor allem mit den Experten für Autos und Kohle und Energie reden und nicht mit den Experten von anderen Sachen. Aber ja.
Ja, das ist gar nicht so das Hauptproblem, das kann man ihnen nicht verbieten. Aber das Problem ist eben die Intransparenz dabei einfach. Darum geht es ja, dass die CDU sich jetzt seit Jahrzehnten dagegen gesperrt hat, überhaupt ein Lobbyregister einzuführen oder Transparenzregeln zu den Nebengeschäften der Abgeordneten und so weiter. Irre, ja. Darum geht es. Man muss als Gesellschaft einfach ganz, ganz klar sehen, bis ins kleinste Detail, was passiert da, wer spricht mit wem, worüber geht's oder worum geht's und wo fließt vielleicht sogar Geld oder wo werden irgendwelche Geschäfte dann eingefädelt. Und dann mit dieser Transparenz kann man letztendlich vielleicht dann auch einen Diskurs darüber führen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber dass das hinter verschlossenen Türen stattfindet und das halt niemand darüber Bescheid weiß, ja. Das ist meines Erachtens das eigentliche Problem daran.
So. Aber wie ist denn jetzt aktuell der Stand? Also gibt es jetzt, gibt es jetzt ein richtiges Lobbyregister? Was steht da drin? Und warum hat unser Homie Gregor Hackmark, der auch Abgeordnetenwatch gegründet hat, nicht auch dann gleich irgendwie Lobbywatch gegründet?
Ja, Gregor Hackmark hat auf jeden Fall gerade eben ein Problem, weil er vom Finanzamt seine Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen, ja. Da mit Change, also von daher, aber Gregor ist da sicherlich dran, sitzt ja auch im Haus der Pressekonferenz und haut den Leuten da immer auf die Finger. Ich glaube, es wird ein Gesetz beschlossen, was aber tatsächlich auch wieder ein bisschen wischiwaschi ist, dank der CDU, also ich glaube, die Maskenaffäre hat zumindest ein Stück weit ein Umdenken bewirkt, aber sicherlich noch nicht das, was nötig wäre, um da wirklich vernünftige Transparenz walten zu lassen. Wir bleiben dran, Paul.
Wir bleiben dran. Ich habe die letzte Frage aber an dich, okay?
Ach, okay.
Dann also das war jetzt gerade
das Frage, das gönne ich dir dann auch in dieser Folge, wo du ja eigentlich der Befragte bist.
Ja, ich bin eigentlich der Befragte, aber das ändert nichts daran, dass ich immer noch Paul bin, der zumindest, glaube ich, zu 99%...
Der Mann der letzten Frage.
Genau, der Mann der letzten Frage ist. Weil ich vorhin ja so ein bisschen schwadroniert hatte über irgendwie positive Geschichten und das mit den Hippies und Dr. Martin Luther King, man gesehen hat, dass irgendwie eine positive Info oder Erzählung auch wirklich zu einem Wandel geführt hat. Und da dachte ich mir jetzt, das kann man ja eventuell auch ganz romantisch auf die persönliche Ebene runterziehen. Und da wollte ich dich mal fragen, weil ich vorhin selber überlegt hatte, gibt es so eine positive Geschichte, also eine positive Geschichte, die du mal gehört hast oder die dir jemand erzählt hat, was für dich dann zu einem auch positiven Wandel geführt hat?
Ja, vielleicht also wirklich die Anfänge von Lemonade, muss ich sagen. Das war für mich auch einer der ersten Anknüpfungspunkte mit Social Business. Das muss 2010 gewesen sein, da habe ich ja in Lüneburg studiert und da ging es ja auch so langsam los mit der ersten Welle, nenne ich das jetzt mal, mit Social Business hier in Deutschland, dass es das erste Mal so richtig Aufmerksamkeit so ein bisschen erfahren hat und dann mittlerweile ist es ja, wie gesagt, dann sehr viel größer alles geworden, aber Lemonade war damals ja noch ein ganz kleines Unternehmen aus Hamburg und ich habe die Gründer kennengelernt, Paul und Jakob, und auf dem Festival, was ich organisiert habe. Und das hat mich tatsächlich dazu gebracht, das erste Mal richtig über das Thema nachzudenken und hat mich auch nachhaltig geprägt irgendwie, glaube ich. Also was mein Konsum anbelangt, aber ich habe ja auch für Lemonade dann später gearbeitet eine Zeit lang und auch da die Projekte besucht, in den Anbauregionen zum Beispiel. Und das prägt auf jeden Fall, wenn man das sich anguckt und versteht, wie wirtschaftliche Zusammenhänge da auch funktionieren oder vielleicht auch nicht funktionieren oder fehlerhaft sind. Das hat mich, glaube ich, schon beeinflusst, ja.
Und die Geschichte war quasi, dass man irgendwie ein Unternehmen haben kann, dass man Wirtschaft so gestalten kann und du da mitarbeiten kannst, so dass halt eben die Welt nicht am Ende der Gearschte, der Glattmalte ist, sondern dass das eventuell sogar irgendwie einen positiven Effekt auf uns alle hat, oder?
Ja, genau. Also auf jeden Fall habe ich da zum ersten Mal meine Selbstwirksamkeit so ein bisschen erfahren. Das hatten wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, mit Jakob Detering vom Social Impact Award. Da ging es ja auch darum, einfach zu verstehen, dass man selbst was bewirken kann, dass man selbst etwas ändern kann. Natürlich für sich persönlich im eigenen Leben und im Umfeld, aber auch auf einem größeren Level zumindest, wenn man zusammenarbeitet mit anderen. Und das war für mich so ein Moment, glaube ich, der mich eben geprägt hat und der jetzt sicherlich auch die letzten 10 Jahre mitgestaltet hat oder dafür gesorgt hat, dass ich das mache, was ich mache, ja.
Ja. Geil, ja. Und für solche Geschichten ist jetzt eben enorm da. Nicht nur Leute, die an der Leuphana oder an der ZU oder so studiert haben mit dem lieben Professor Jansen, sondern auch Leute, die irgendwie von sonst woher kommen und dann das Enorm-Magazin irgendwie lesen können und dann auf einmal Bock auf sowas bekommen. Deswegen genau, letzter Aufruf, checkt das aus, startnext.com/enorm-magazin. Macht ein bisschen Welle, erzählt eurer Oma davon, erzählt euren Enkeln davon, kauft selber euch so ein Heft und supportet, wo ihr könnt. Like den Scheiß, folgt Enorm auf Social Media. Mittlerweile haben wir es auch ganz gut in den Griff bekommen. Also in den letzten Monaten haben wir uns da jetzt auch eine vernünftige Reichweite aufgebaut von knapp irgendwie 40.000 Leuten, die da mindestens auf Instagram auch mit am Start sind. Das heißt, so langsam kommt der Zug auch da ins Rollen, der E-Zug.
Der E-Zug. Ja. Ja, das freut mich. Bleibt dran. Ich verfolge das weiter. In der nächsten Folge können wir dann ein Fazit ziehen, was es mit
dem großen Blattkritik gebracht hat. Ja, die Abrechnung.
Und ja, Paul, Mensch, war eine schöne Folge mit dir.
Ja, danke für die spontane Folge.
Flauschiges Gespräch hier.
Ja, fand ich auch. Du bist ja jetzt gerade noch in Kiel, ne? Das heißt, du genießt jetzt noch so ein bisschen die Küste, die Shoreline und hältst da oben so ein bisschen Stellung. Und dann können wir uns jetzt aber schon in den nächsten Tagen wieder treffen zum nächsten Gespräch, oder?
Jo, genau. Der nächste Podcast steht an und der wird dann Montag veröffentlicht. Und bis Montag müsst ihr auch alle gecrowdfundet haben. Das ist nämlich der Ablauftag hier, 12.04. Montag. Bis dahin geht das Crowdfunding.
So. Und ja, danke für die Folge, Lasse. Und dann eben bis zum nächsten Mal. Ne? Und du weißt, man kann ja auch zweimal crowdfunden. Ne? Du hast jetzt hier heute auch schon einen großen Beitrag geliefert. Aber wenn es nochmal in den Fingern kribbelt, dann schmeiß nochmal was rein. Dann hast du vielleicht auch ein Abo, was du jetzt mal verschenken kannst. Ich sag, jeden Montag hat ja auch irgendwie jemand Geburtstag. Da können wir ja auch mal eben ein Abo verschenken.
Ich schließe für meine Mutter hier noch ein kurzes Abo ab.
So, genau, für die Mutter.
Montaghörerin und mit der werde ich jetzt erstmal über den Markt spazieren, hier schön in Kiel.
Mach das. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, ja?
Jo, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüssi.